Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
In den nächsten beiden Sendungen zum Thema Fastenzeit werden wir Sie darauf vorbereiten, auf den Palmsonntag und die Karwoche. In dieser Sendung werden wir Sie zum Thema Palmsonntag informieren. Mit dem letzten Sonntag vor Ostern, dem sogenannten Palmsonntag, beginnt die Karwoche, auch Stille Woche genannt. An diesem Sonntag wird dem Einzug Jesu in Jerusalem, der gleichzeitig der Beginn seines Leidensweges ist, gedacht. In der katholischen Liturgie wird außerdem an diesem Tag erstmals auch das Evangelium der Passion Christi verkündet. Die Passionsgeschichte wird von drei Personen in verteilten Rollen vorgetragen. In der katholischen Kirche lautet die liturgische Bezeichnung für den Palmsonntag Dominica in Palmis de Passione Domini. Was geschah an Palmsonntag? In den Evangelien wird berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern vor dem jüdischen Pessachfest nach Jerusalem kam. Bevor sie die Stadt betraten, schickte Jesus zwei der Jünger in ein Dorf, um ihnen eine Eselin zu besorgen. Damit erfüllte sich die Voraussage des Propheten Zacharia aus dem Alten Testament, dass der kommende Friedensfürst auf einem Esel reiten wird. Jesus setzte sich auf den Esel und ritt nach Jerusalem ein. Als ihn die Menschen kommen sahen, breiteten sie ihre Kleider vor ihm aus und streuten Palmzweige auf den Weg. Sie jubelten ihm zu und riefen: Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Nun machen wir eine kurze Musikpause.
Thank you.
Schon früh haben sich verschiedene Bräuche rund um den Palmsonntag entwickelt. Seit dem 8. Jahrhundert wurden die Ereignisse des Palmsonntags in Palmprozessionen aufwendig nachgestellt. Bei den Prozessionen wurden oftmals eine lebensgroße Christusfigur auf einem lebendigen oder auch hölzernen Esel, dem sogenannten Palmesel, mitgeführt. In manchen Gemeinden wird diese Tradition auch heute noch gepflegt. Ein weiterer Brauch in der katholischen Kirche ist die Palmweihe. Da echte Palmzweige in Mitteleuropa nur schwer zu bekommen sind, werden für die Palmweihe meist andere grüne Zweige wie Buchsbaum, Wacholder, Weide oder auch Palmkätzchen verwendet. Vor der Messe segnet der Zelebrant die mitgebrachten Palmzweige und besprengt sie mit Weihwasser. Anschließend werden sie in einer Prozession in die Kirche getragen. Nach der Messe werden die geweihten Zweige mit nach Hause genommen, bevor sie zum Schutz vor Unheil und Krankheit hinter ein Kruzifix, einen Spiegel oder ein Heiligenbild gesteckt werden dürfen, müssen zuerst die Zweige aus dem letzten Jahr verbrannt werden. Die Zweige, die in der Kirche verbleiben, werden im darauffolgenden Jahr verbrannt und mit ihrer Asche das Aschenkreuz an Aschermittwoch gespendet. In einigen Regionen werden an Palmsonntag statt normaler Zweige kunstvoll gebundene und bunt geschmückte Palmbuschen, auch Palmbesen, Palmstock oder Palmstangen, zur Palmweihe gebracht. Der Palmbuschen besteht traditionell aus 7 verschiedenen Palmzweigen: Palmkätzchen, Buchsbaum, Wacholder, Stechpalme, Eibe, Zeder und dem Sadebaum. Je nach Region werden sie als kleine Handsträuße oder an lange Stangen gebunden. Die Zweige werden mit bunten Bändern, gefärbten Eiern oder Fastenbrezeln geschmückt. Wir machen eine kurze Musikpause.
Thank you.
Am nächsten Sonntag wird in der Liturgie am ersten Tag der Heiligen Woche zum einen mit Palmweihe und Prozession das Gedächtnis des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gefeiert, als Christus auf einem Esel in Jerusalem einzog und ihm mit Palmwedeln und dem Ruf Hosanna dem Sohne Davids als Messias gehuldigt wurde. Und zum anderen wird das Evangelium von der Passion Christi aus einem der synoptischen Evangelien gelesen. Die heutige liturgische Bezeichnung Dominica in Palmis de Passione Domini, übersetzt Palm- und Passionssonntag, geht auf das Sakramentar Papst Gelasius I. zurück und gilt in dieser Fassung seit 2002. Die Lesung der Passion entspricht altrömischer Liturgietradition. Die Prozession ist aus dem altgallischen und ostkirchlichen Brauchtum übernommen. Die liturgische Farbe des Palmsonntags ist im römischen Ritus in der ordentlichen Form rot. In der außerordentlichen Form des römischen Ritus ist die liturgische Farbe der Palmprozession bis nach dem Tagesgebet rot. Zur Lesung der Passion wechselt der Priester die Gewänder und trägt Violett. Der Gottesdienst beginnt mit der Palmweihe, die in der Regel an einem Ort außerhalb der Kirche stattfindet. Der Zelebrant segnet die Palmgebinde durch Weihegebet und Besprengung mit Weihwasser. Nach dem Vortrag des Evangeliums und der Homilie ziehen alle unter dem Wechselgesang des uralten Prozessionshymnus Gloria, Laus et Honor mit dem festlich geschmückten Prozessionskreuz zur Kirche. Die Gemeinde antwortet auf die Strophen der Vorsänger. Ruhm und Preis und Ehre sei dir, Erlöser und König. Jubelnd rief einst das Volk sein Hosianna dir zu. Bei der Lesung der Passion kommen weder Weihrauch noch Leuchter zum Einsatz. Die Passion wird von mehreren vorgetragen, wobei einer die Worte Jesu spricht, einer die des Evangelisten und der dritte Worte aller sonstigen Personen. Während die überlieferten Worte Jesu traditionell von einem Diakon oder Priester vorgetragen werden, können die Worte des Evangelisten und der sonstigen Personen auch von einem Laien vorgetragen werden. An der Stelle der Lesung, die vom Augenblick des Todes berichtet, knien alle nieder und verharren eine Zeit lang in Schweigen und Gebet. Sie hörten die Sendung zum Thema Fastenzeit. Durch die Sendung führte sie Eva Hoffmann.
Ihr hört die Sendung Opus Dei, Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Homilien und Gedanken von Heiligen Josef Maria. Diesmal werden Sie keine Homilie oder Gedanken von den Heiligen Josef Maria hören, sondern von Monsignor Dr. Peter Rutz. Er ist der Regionalvikar hier in der Schweiz. Hören, was er am 20. März, also vor 11 Tagen, geschrieben hat. Ich denke, es ist immer noch aktuell. Liebe Angehörige, Mitarbeiter und Freunde des Opus Dei, am vergangenen Aschermittwoch hätten wir uns diese Fastenzeit noch ganz anders vorgestellt. So wie immer, ganz normal. Und nun bringen uns die Umstände dazu, auf Dinge, Freiheiten und Sicherheiten zu verzichten, die wir bis vor wenigen Tagen als selbstverständlich begangen angesehen haben. Mein erster Gedanke geht zu den Schwerkranken, auch zu jenen, die nur indirekt von der Corona-Krise betroffen sind, sowie dazu ihren Angehörigen und zu denjenigen, die bereits einen Familienmitglied verloren haben. aber auch zu all jenen Menschen, die einer Ansteckung schutzlos ausgesetzt sind, wie etwa die zahllosen Menschen in den Flüchtlingslagern. Sie brauchen unser Gebet und unsere Unterstützung ganz besonders. Aber welche Bedeutung kann diese Pandemie für uns haben? Zweifellos ist sie eine Prüfung. Wir werden aufgerüttelt aus unserer geistlichen Trägheit und Selbstzufriedenheit. Wir werden erinnert an etwas, was wir im Grunde sehr gut wissen, aber leicht vergessen, an die Zerbrechlichkeit unserer Zivilisation, so fortschrittlich sie auch ist. Unausweichlich wird uns vor Auge geführt. Wir sind nicht unsere eigenen Schöpfer und Erlöser. Wir können nicht auf uns selber bauen, sehr wohl aber auf ihn, unseren wahren Schöpfer und Erlöser. Wir sind in seiner Hand und er, der Gekreuzigte und Auferstandene, hat uns die Tür zum unvergänglichen Leben aufgestoßen. Die allermeisten von uns sind in diesen Wochen auch ohne Ansteckung mit außergewöhnlichen Herausforderungen konfrontiert, sei es als Berufstätige, als Eltern und nicht zuletzt auch als Alleinstehende, auf denen Hilflosigkeit und Einsamkeit am stärksten lasten. Sie alle versichere ich meines Gebetes und meiner ganz besonderen herzlichen Nähe. Wie unser Prälat und Vater, hierzu werde ich einen Link geben von seiner Botschaft vom 14. März. Ich fahre weiter im Text. Ermuntere ich all dazu, aus dieser Not mit der Gnade Gottes eine Tugend zu machen. Überwinden wir die Versuchung zur Trägheit, zum sich gehen lassen. Wachsen wir vielmehr nach innen. Dieser so weise Ratschlag stammt von unserem Gründer, dem heiligen Josef Maria. Er sprach aus Erfahrung, denn er selbst war während des Spanischen Bürgerkriegs mit vielen weiteren Flüchtlingen über ein halbes Jahr lang in einem Konsulat eingeschlossen, zusammengepfercht auf engstem Raum mit vielen anderen Verfolgten. In einer oft gereizten Atmosphäre mit meist ungestilltem Hunger und unter ständiger Gefahr, in den Tod geschickt zu werden. Er, der es gewohnt war, sich viel zu bewegen und unzählige Menschen zu treffen. In dieser Quarantäne aber legte er für sich und seiner Handvoll Gefährten sofort eine Tagesordnung fest. Er hielt ihnen Betrachtungen und feierte die Messe. Tagsüber lernte man Fremdsprachen oder las. Dazwischen unterhielt man sich eine Weile in geselliger Runde. Man betete den Rosenkranz und Josef Maria führte eine rege Korrespondenz. Und allen schenkte er Herzenswärme, Sicherheit, Zuversicht, sie empfangen seine Gesellschaft als wahrhaft beglückend und überstanden so diese schwierige Zeit. Möge der heilige Josef Maria uns also helfen, aus unseren äußeren Einschränkungen so viel Gutes zu machen, wie er damals tat, nach innen zu wachsen und uns tiefer im Herz zu verankern, im Vertrauen darauf, dass er uns nie verlässt und jenen, die mit uns zusammenleben, Frieden und Gelassenheit zu schenken. Schließlich lade ich alle herzlich ein, den ökumenischen Aufruf hierzulande zu folgen und bis Ostern jeden Donnerstag um 18 Uhr Kerzen in die Fenster zu stellen und zu beten für die Erkrankten, die im Gesundheitswesen tätigen und für alle Gebrechlichen, Kranken und Sterbenden, die keine Besuche empfangen dürfen und zu vereinsamen drohen. Bleiben wir im Gedanken, im Gebet und über die sozialen Medien mehr denn je verbunden. Rücken wir näher zusammen und reihen wir uns unter all jene ein, die bereits so viele wunderbare Initiativen der Solidarität ergriffen haben. Dann wird sich das Wort des heiligen Paulus bewahrheiten. Gott führt bei denen, die ihn lieben, alles zu Guten. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Herzlich verbunden im Herzen, Monsignor Dr. Peter Rutz, Regionalvikar hier in der Schweiz von der Prälatur Opus Dei. Das war es, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für diese Woche. In einer Woche hören wir uns dann wieder. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und bis am Freitag in der Nachrichtensendung Cut News.